HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Also warten muss man überall. Wenn ich gleich nach 5 Minuten drankomme, ist unnormal.
Auch das ist ja unnormal.
Ja. Unser nächster freier Kundenbetreuer nimmt Ihren Anruf gleich gerne persönlich entgegen.
Muße ist ein zweckfreies Verweilen in der Zeit ohne Zeitdruck.
Anlass, dieses Wartezeitmanagement bei uns 2008 einzuführen, waren einfach vermehrte Klagen unserer Kunden.
Just in Time ist ein Logistikkonzept, das dazu führt, dass die richtigen Teile in der richtigen Qualität, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Menge, am richtigen Ort sind.
O Müßiggang, dich atmen die Seligen. Selig ist, wer dich hat und hegt, du heiliges Kleinod. Einziges Fragment von Gottähnlichkeit, das uns noch aus dem Paradiese blieb.
Langeweile.
Und die kommt auf beim Warten. Warten ist schrecklich. Verlorene Zeit, nervenzehrend, gänzlich überflüssig. Das zumindest ist die allgemeine Wahrnehmung. Der Einzelne leidet im Kleinen ebenso wie die Wirtschaft im Großen, wenn Abläufe ins Stocken geraten. Dabei übersieht man, dass Warten eben auch ein Zustand ist, der eine einzigartige Freiheit gewährt. Man bekommt ein Geschenk an unverplanter Zeit. Einen Raum für neue, ziellose Gedanken und die Möglichkeit zur inneren Muße. Immer dann, wenn man die Abläufe ohnehin nicht beschleunigen kann, ermöglicht das Warten, etwas Ungewöhnliches zu erleben und Herr über die eigene Ungeduld zu werden. Man muss nur die Perspektive ändern und der banalen, unmittelbaren Zweckmäßigkeit aus dem Weg gehen. Das ist nicht einfach, aber möglich. Das Warten als Chance. HR2 der Tag, warte mal, auf der Suche nach der verlorenen Muße, unser Thema heute Abend. Und wenn wir über das schöne Gesicht des Wartens sprechen, so ist es ja auch das mit Vorfreude angefüllte Glück. Was etwa wäre die Liebe ohne Warten?
Ich weiß, ein graues Schloss am See, drin tiefe Gänge führen. Mir ist an allen Türen, muss ich, du meine ferne Fee, dein Faltenrauschen spüren, im grauen Schloss am See. Ich weiß ein graues Schloss am See und einen leisen Garten. Mir ist, dass hinter zarten Oliven ich dein Winken seh. Und ich will einsam warten im grauen Schloss am See.
Rainer Maria Rilke, Liebesgedichte, sehnsuchtsvolles, zehrendes Warten, zum Beispiel auf die ersehnte Ankunft eines geliebten Menschen, auf einen Brief, auf einen Anruf, ein hoffnungsvoller Zustand, aufgeladen mit Spannung. Bemühen wir noch einen weiteren Schriftsteller, Walter Benjamin. Er hat an sich selbst beobachtet, je länger er am Bahnsteig auf Frauen warten musste, desto schöner wurden sie. In unserem durchgetakteten Alltag kennen wir diesen verschwenderischen Luxus aber kaum noch, uns auf die Leerstelle, auf die verrinnende Zeit einzulassen. Was sich nicht bewegt und was mehr als ein paar Sekunden braucht, um verarbeitet zu werden, nehmen wir oft gar nicht mehr wahr. Das ist die Generation Maus. Warten heißt aber Geduld haben mit dem Nichts. Ulrich Sonnenschein über pünktlich sein und warten.
Ich warte oft auf den Bus, auf den Beginn eines Filmes, auf Freunde und solche, die es vielleicht noch werden könnten. Warten gehört zu meinem Alltag, wie bei jedem Menschen, aber vielleicht doch ein wenig mehr. Denn ich bin nicht nur beruflich, sondern auch familiär auf Pünktlichkeit konditioniert. Das war schon immer so, schon als kleines Kind wurde mir Pünktlichkeit als Wert vermittelt, ohne Erklärung, die das Kind ja auch nicht verlangt. Es ist bis heute quasi eine unwidersprochene Grundeinstellung. Etwas, das sich automatisch einstellt, wenn eine Verabredung naht oder etwas auf seine eigene Zeit beharrt, wie zum Beispiel ein Zug. Ich gehe immer 10 Minuten früher los als nötig, nehme einen Bus früher, wenn ich den Zug erreichen will, und stehe vor dem Kino, wenn der Einlass noch gar nicht begonnen hat. Ich hasse es, zu spät zu kommen. Nicht, weil ich fürchte, ich könnte etwas verpassen, nicht mal den Zug. Den habe ich aus eigenem Verschulden vielleicht 3-mal in meinem Leben verpasst und es hat nicht wirklich schlimme Folgen gehabt. Nein, ich habe gelernt, dass man kaum je wirklich etwas verpasst im Leben, egal ob man pünktlich ist oder nicht. Im Gegenteil, manchmal widerfährt einem etwas Sonderbares, gerade weil man das, zu dem man aufgebrochen war, nicht erreicht. Die Angst also ist es nicht. Auch der schöne Satz, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige, der ja auf einen der französischen Ludwigs zurückgehen soll, hat mir nie wirklich eingeleuchtet. Warum soll ausgerechnet ein König pünktlich sein, wo doch die ganze Welt auf ihn wartet? Und ein Mann des Hofes ist per se höflich, egal was er tut. Der kleine Mann ist es natürlich schon, wenn er pünktlich ist, aber wie steht es mit dem Nutzen? Kaum jemand nimmt eine geringe Unpünktlichkeit übel. Ja, man gilt als spießig und kleingeistig, wenn man das tut. Warum also halte ich daran fest? Weil es mir innere Ruhe verschafft, zu wissen, ich bin Herr der zeitlichen Ordnung. Eine Ruhe, die ich brauche und die mich auch daran hindert, schwarz zu fahren. Es macht mir wenig zu warten, bis die Zeit der Verabredung gekommen ist. Schließlich war ich ja zu früh und habe deshalb keinen Grund, irgendjemandem zu grollen. Das ändert sich auch nicht, wenn mein Gegenüber die Zeit überzieht und mit dem akademischen Viertel wedelnd 15 Minuten zu spät kommt. Dann allerdings ist auch meine Grenze erreicht und ich brauche zumindest eine kleine Nachricht in der Welt der mobilen Kommunikation. Gibt es die, gebe ich mich auch weiterhin meinen Gedanken und Fantasien hin, die mich nie verlassen, egal wie lange ich warten muss. Doch eins verstehe ich nicht und es fällt mir schwer, mich daran zu gewöhnen. Mitunter passiert es auch mir, dass ich stecken bleibe im Stau oder im Aufzug, dass ich nicht loskomme oder meine pünktliche Ankunft aus Gründen vereitelt wird, die ich nicht beeinflussen kann. In diesem seltenen Fall stehe ich dann oft allein am verabredeten Ort und niemand ist mehr da. Da die meisten Menschen wissen, dass ich immer pünktlich bin, nehmen sie in diesem Falle an, ich käme überhaupt nicht und ziehen weiter. Als wäre es ihnen unmöglich, nur ein paar Minuten zu warten.
Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit folgt ja Termin auf Termin. Ständig haben wir irgendwelche Deadlines im Nacken. Warten bringt uns da nicht nur aus dem Konzept. Warten ist auch ein Angriff auf den kapitalistischen Verwertungszusammenhang, entzieht sich dem Bewerten und Messen. Dennoch ist Nichtstun wertvoll und sogar produktiv. Schließlich muss sich unser Gehirn vor lauter einströmenden neuen Bildern und Impulsen zwischendurch auch mal gesund sortieren. Dafür brauchen wir Leerlauf im Kopf und Warten bietet uns dazu die Möglichkeit. Henning Beck ist Neurowissenschaftler und Gastwissenschaftler an der Uni Frankfurt zur Erforschung von Räumen. Ich habe ihn gefragt, was macht Warten mit unserem Gehirn?
Also Warten ist erstmal nichts Schönes. Also Warten verursacht, ich möchte sagen, geradezu ein Unbehagen des unproduktiven Nichtstuns. Man kann messen, dass immer wenn man jetzt dieses vermeintliche Nichtstun tut, also wenn man jetzt da sitzt und auf Dinge wartet und nichts produktiv machen kann, dass uns das richtig nervt, dass uns das richtig geradezu Schmerzen bereitet. Und einige Regionen im Gehirn dann genau aktiv sind, um ja geistig umherzuwandern. Man ist jetzt nicht fokussiert bei einer Sache, sondern ja springt von einer Idee, von einem Gedanken zum anderen. Aber das ist so unstrukturiert und ein bisschen ziellos. Deswegen mögen wir Warten und Langeweile in dieser Form überhaupt nicht.
Es gibt da dieses Beispiel von Bob Dylan, der den ganzen Rummel um seine Person satt hatte und sich in eine Hütte verzog in Woodstock. Dylan war in einer Sackgasse ausgebrannt und ausgerechnet da kam ihm ein Geistesblitz und er schrieb Like a Rolling Stone, einen Song, der den Rock dann revolutionierte. Ist das ein typischer Fall? Also brauchen wir für die geniale Idee, für den Durchbruch erstmal lange Dürrephasen und endloses Warten?
Also diesen einen Weg, um auf gute Ideen zu kommen, gibt es in der Regel nicht. Was es aber gibt, und da ist dieses Beispiel von Bob Dylan sehr typisch, man hat so einen Wechsel. Ja, also man konzentriert sich auf etwas, man ist überladen von Informationen, von Sinneseindrücken, von Erfahrungen. Und wenn man dann so eine Ruhephase hat, um sich dann so ein bisschen in eine andere Perspektive zu begeben, um einen Schritt zurückzutreten, dann kann plötzlich etwas passieren, dass wir die Sachen verdauen, die wir vorher aufgenommen haben. Und genau dann kommen wir häufig auf neue Gedanken und Ideen. Also wenn man Leute fragt, wo kommen gute Ideen, wo kommen kreative Einfälle, dann sagt ja keiner irgendwie am Schreibtisch oder wenn ich sie gerade brauche, sondern häufig dann, wenn man was anderes macht. Also wenn man sich ein bisschen langweilt, wenn man so ein bisschen vor sich hin träumt, wenn man Sport macht oder Auto fährt. Und das ist eigentlich ganz typisch, denn unser Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, neue Ideen auf Knopfdruck zu erzeugen, sondern Ideen entstehen dann, wenn man sich selber so ein bisschen in eine andere Perspektive bringt. Wenn man also einen Schritt zurücktritt, da muss man ja manchmal eine Pause dafür machen.
Was passiert denn da eigentlich beim Geistesblitz aus Ihrer, aus der neurowissenschaftlichen Perspektive?
Ja, also es gibt einige Zentren im Gehirn, die sind dafür zuständig, gewissermaßen Gedanken zu sortieren. Also die filtern all das raus, was jetzt an Schrott gedacht wird. Und das sorgt dafür, dass wir nur einige Gedanken, die wir im Gehirn entwickeln, auch bewusst erleben. Und es gibt dann andere Netzwerke, die sind dafür da, so rumzuspinnen und viele Eindrücke zu kombinieren und neue Ideen quasi zu entwickeln. Manche stimmen, manche nicht, manche sind toll, manche sind totaler Quatsch. Und diese Plattform gewissermaßen für Ideen, dieses Netzwerk, das, was wir Grundeinstellungsnetzwerk nennen, ein weit verzweigtes Netzwerk im Gehirn, das gewissermaßen immer anspringt, wenn wir nichts tun, wenn wir rumsitzen und uns so vor uns hin tagträumen, ein Tagträumnetzwerk gewissermaßen. Viele von diesen Ideen werden von diesem anderen Netzwerk aussortiert, aber manchmal rutscht eine Idee dann durch, wird uns bewusst und das ist das, was wir dann als kreative Eingebung oder als tolle neue Idee erleben. Es braucht also beides, Kontrolle und Abschweifen.
Teilt sich das dann auch auf in die Gehirnhälften?
Also nicht so wirklich nach rechts und links, eher so nach vorne und hinten. Also diese Kontrollregion, diese Filterregion, die ist im vorderen Hirnbereich, quasi in unserem Stirnhirn. Und diese andere Region, dieses Tagträumnetzwerk, das ist eher in weit verzweigten, hinteren oder scheitelseitigen Hirnregionen. Also es ist eher so ein vorne nach hinten Balancieren.
Wissenschaftler sprechen dann in solchen Momenten auch von unfokussierter Konzentration. Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Naja, also es ist gewissermaßen schon so, dass das Gehirn ein bisschen um sich selber kreist in diesem Moment. Diese Regionen, die dafür zuständig sind, dass wir neue Ideen entwickeln, dass wir Dinge neu planen, sind übrigens dieselben, die auch dafür verantwortlich sind, dass sie Erinnerungen verfälschen, dass wir uns manchmal unsere eigene Wirklichkeit so ein bisschen zurechtspinnen, dass wir die Wahrheit so ein bisschen verdrehen in der Rückschau, dass wir die Zeit nicht richtig einschätzen können. Denn es ist sehr wichtig, dass wir dynamisch denken können, dass wir die Zukunft planen und dass wir uns manchmal auf uns selber fokussieren oder konzentrieren können. Man schaut quasi auf seine eigenen Gedanken drauf, man nimmt eine andere Perspektive ein und die Kunst ist jetzt, da irgendwann zu sagen, okay, jetzt ist genug getagträumt, jetzt muss ich auch mal eine gute Idee da rauskriegen, weil ansonsten bist du nur am Fantasieren und dann kommt auch nichts Gutes bei rum. Und deswegen ist es wichtig, dann solche Pausen zu haben und die dann wieder quasi auf ein Problem zurückwerfen zu können, dass man dann wieder an eine Aufgabe wieder dran geht.
Warten ist ja ein Zustand des Ungefähren, so ein bisschen wie ein Traum, tagträumerisch haben Sie auch gesagt. Wie passt das zusammen mit dem Vorsatz eines Wissenschaftlers, der etwas finden oder entdecken will mit all seiner Akribie und mit seiner Logik?
Ja, das ist so ein bisschen ungerichtet. Also das behagt uns nicht so. Also wir würden ja gerne irgendwie so eine Technik haben, mit der wir auf gute Ideen kommen und wo wir sagen, okay, so machen wir das. Aber bei guten Einfällen ist das selten so. Heute hat Langeweile ja einen sehr schlechten Ruf. Also es gibt ja selten ein Buch, was heißt, so werden Sie zum perfekten Langweiler. Das macht ja keiner. In der Antike hieß es, sich von einer Muse küssen lassen. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, denn es zeigt, es ist so ein bisschen passiv. Man kann es nicht erzwingen. Ich kann eine Muse ja nicht zwingen, dass sie mich küsst. Ich kann so eine kussfreundliche Atmosphäre schaffen, wo Ideen oder so eine Muse zu mir kommt und dann Ideen gewissermaßen entstehen können. Und das Kussfreundlichste, was man machen kann, ist, dass man sich gut auskennt mit dem, was man tut, dass man sich da reinwühlt in ein Problem und dann aber einen Schritt zurücktritt. Ansonsten bist du so an einem Problem dran, dann kannst du nicht eine andere Perspektive einnehmen. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann ist es wichtig, einen Schritt zurück zu tun, was anderes zu machen und das Gehirn weiterarbeiten zu lassen. Das verdaut dann weiter, was wir vorher gemacht haben. Ja, und dann hat man vielleicht Glück und wird von der Muse geküsst.
Und wenn man das zulässt, diese Denkräume, diese Freiräume, diese Muse, gibt es dann so etwas wie den Lohn des Wartens? Bekommen wir fürs Warten was zurück?
Ja gut, das kommt auch ein bisschen drauf an, ob sich das gelohnt hat. Interessanterweise ist ein gewisser Trick, den das Gehirn anwendet, wenn wir warten und wenn es wirklich langweilig ist, dann wird das in der Rückschau ganz kurz zusammengeschnürt. Also all das, was uns langweilig und andauernd erscheint, ist in der Rückschau sehr kurz. Umgekehrt ist all das, was sehr intensiv ist und sehr kurzweilig ist und sehr flüchtig im Moment, in der Rückschau sehr lang. Und das ist so ein bisschen ein Trick, den das Gehirn anwendet, damit es sich nicht immer später nochmal selber drüber aufregt, wie nervig und langweilig dieses Warten tatsächlich war. Denn wir wissen, dieser Moment, dass man auf etwas wartet, das ist äußerst unangenehm. Aber man macht immer irgendwas. Die allerwenigsten machen gar nichts, weil Warten ist wirklich sehr nervig.
Henning Beck, Biochemiker und Hirnforscher. Warten ist also geschenkte Zeit, wenn wir es zulassen, dass die Zeit auf uns zukommt. So gesehen ist Müßiggang nicht aller Laster, sondern aller Ideenanfang. Muße pflegen, hat man früher auch gesagt. Das waren langsame Zeiten, als Liebesgedichte noch geschrieben wurden und nicht mal schnell über WhatsApp ins Smartphone gehackt. Schwelgerisch, kitschig liest sich das heutzutage.
Morgen junge Herrlichkeit, hell die Welt und frisch der Wind, wartend klopft mein Herz geschwind. Eine Minute schon über die Zeit. Ach, wie oft schon sagt ich's, Kind, Pünktlichkeit. Und ich spähe augenweit und ich schaue mich fast blind. Ist das Mädel nicht gescheit? 10 Minuten schon über die Zeit. Soll ich eine Ewigkeit warten und sehnen? Langsam rinnt der Minutenfolge, breit wie ein Tierstrom. Zeit, oh Zeit, deine Minuten wie Stunden sind. Sieh, da flattert ihr blaues Kleid, flattert im Wind. Alles Warten ist verschwunden, hat sich Mund auf Mund gefunden, Blick in Blick sich eingesenkt. Dehnten jetzt sich die Sekunden aus zu langen Dämmerstunden, wär's kein Umstand, der uns kränkt. Da der Wind mit leisem Neigen ein Panier aus Frühlingszweigen über unseren Küssen schwenkt.
Wartelohn von Otto Julius Bierbaum. Die Zeiten haben sich geändert. Dem Warten wurde der Kampf angesagt. Es wurde über Jahrhunderte als Feind der Seele betrachtet, jedenfalls fernab des Adels, was ja später auch mit der protestantischen Arbeitsmoral zusammenhängt. Und so jemand wie Oblomow, der einfach den ganzen Tag im Bett liegen bleibt und abwartet, der ist doch nicht ernsthaft lebenstüchtig. Warten? Keine Option für die Wirtschaft. Die ist auf Produktivität getrimmt und verlegt deshalb das Ersatzteillager lieber auf die Straße.
Jetzt schnell aufs Gas drücken, auf zur nächsten Station. Auf unseren Straßen kämpfen Lkw-Fahrer jeden Tag gegen die Zeit. Denn Automobilhersteller machen klare Vorgaben. Punkt 15 Uhr müssen die Autositze auf dem Hof sein. Just in time, keine Sekunde später. Viele Hersteller sagen sogar, ob zuerst rote oder schwarze Sitze aus dem Lkw kommen sollen, sagt Logistikprofessor Kai-Oliver Schocke von der Frankfurt University of Applied Sciences.
Das heißt, der Automobilhersteller liefert 8 Stunden vorher an den Sitzlieferanten die genaue Reihenfolge. Der produziert vielleicht noch diese Sitze, packt sie genau in dieser Reihenfolge in den Lkw, der fährt zum Fließband und dort wird es dann verbaut.
Just in time, vom Laster direkt aufs Fließband. Die Autokonzerne sparen sich damit große Lager. Eine Riesenladung roter Sitze bestellen, rein auf Verdacht, macht heute niemand mehr. Viel zu teuer, wenn die roten Sitze 2 Wochen lang im Lager auf ihren Einsatz warten, weil sie kein Kunde will. Die Hersteller drücken Just-in-Time daher durch. Manche Zulieferer stellen deswegen sogar ihre Produktion um.
Eine Möglichkeit ist, dass der Lieferant auch selbst flexiblere Produktionsanlagen hat, dass er nicht jetzt 10 Tage einen schwarzen Sitz und dann 10 Tage rote Sitze produziert, sondern dass er von Stunde zu Stunde, von Minute zu Minute immer unterschiedlich farbene Sitze produzieren kann und die natürlich dann auch an den Hersteller weitergeben kann.
Um alles flexibler zu machen, hilft künftig auch moderne Technik, das Internet der Dinge. Alles soll vernetzt sein, die Fließbänder der Hersteller mit den Zulieferern und sogar die Lastwagen der Speditionen, sagt Logistikprofessor Schocke.
Der Lkw fährt los, man kann sehen, wo er gerade ist. Wenn ein Stau kommt, kann der Lkw automatisch, auch das wäre Internet der Dinge, mitteilen, Achtung, ich bin jetzt eine Viertelstunde verspätet, könnte es dem Automobilhersteller mitteilen, er kann ihn dann direkt besser darauf reagieren.
Statt schwarze Sitze könnte der Hersteller zum Beispiel rote Sitze vorziehen, sie sind schon früher da. Das klingt toll, alles total flexibel, nie mehr warten, doch Just-in-Time ist riskant. Wenn ein Teil des gesamten Uhrwerks nicht richtig tickt, dann verkehrt sich die Idee ins Gegenteil. Dann steht alles still, dann müssen alle warten, sagt Logistikexperte Kai-Oliver Schocke.
Fukushima ist ein gutes Beispiel. Wenn halt alle Ware aus Japan kommt und zum Zeitpunkt des Unglücks dort nichts mehr geliefert wird, dann haben alle natürlich gelitten. Bei allen Automobilherstellern gibt es eigentlich diese Probleme. Sie arbeiten mit einem Zulieferer zusammen, der hat aus welchen Gründen auch immer ein Problem und dann stehen die Bänder.
Und auch Autofahrer müssen immer häufiger hinter Lkw-Kolonnen herbummeln, warten im Stau. Kritiker sagen, mit Just-in-Time haben die Unternehmen ihre Lager einfach auf die Straße verlagert, auf viele, viele Lkw. Statt der Unternehmen warten jetzt wir alle.
Viktor Goitka über das Just-in-Time-Prinzip. Schlägt man im Wörterbuch der Gebrüder Grimm nach, dann ist Warten dort allerdings überhaupt nicht negativ konnotiert. Vielmehr bedeutet es, Ausschau zu halten, aufzupassen, aber auch etwas zu pflegen, was heute noch im Begriff der Wartung erahnbar ist. Davon abgesehen kennt man Warten in der Wirtschaft allerdings kaum. Dabei könnte sich das lohnen, um zum Beispiel den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wenn ein neues Produkt eingeführt wird. Auch Politik braucht den rechten Augenblick. Und wer weiß, vielleicht ist es ja so gesehen auch eine Chance, dass wir immer noch warten auf eine Regierung in Berlin und uns wohl auch noch eine ganze Weile weiter gedulden müssen. Christoph Schelt ist für uns in Berlin. Ich habe ihn gefragt, das große Warten geht also weiter. Merkel drängelt, Teile der SPD zögern. Ende der Woche der Parteitag der Sozialdemokraten. Was denkst du, bekommt Martin Schulz dann ein Mandat für Gespräche mit der Union?
Also man weiß ja nie bei der SPD, die Partei ist ja immer gut für eine Überraschung, aber ich würde trotzdem sagen, ja, das klappt aus folgenden Gründen. Erstens ist das ja jetzt nicht die ganz hohe Hürde, es geht ja nur um die Frage, wollen wir grundsätzlich erstmal mit der Union reden? Es gibt dazu einen Leitantrag, da wird also schon auch formal drüber abgestimmt und da liegt die Betonung auf ergebnisoffene Gespräche. Exploratorisch, hat Martin Schulz gestern so schön gesagt, also erstmal auskundschaften, was geht. Die größere Hürde, die wäre dann im Frühjahr, wenn es bis dahin einen Koalitionsvertrag geben sollte, dann sollen alle Mitglieder der SPD darüber abstimmen, ob man wirklich wieder in eine Regierung mit der Union eintritt. Und da wird es dann schon kniffliger. Und der zweite Grund, warum ich das für wahrscheinlich halte, dass es klappt, ist die Tagesordnung. Diese Abstimmung, die steht auf dem Parteitag direkt vor der Wahl des Parteivorsitzenden, aber nach dessen Rede. Das heißt, Martin Schulz wird auf diesen Antrag hinführen, voraussichtlich auch dafür werben. Und diese Abstimmung ist also ganz eng verknüpft mit ihm als Person. Wenn das dann abgelehnt wird, dann wäre das schon ein kleiner Eklat, auf jeden Fall eine Überraschung.
Unterm Strich heißt das aber, es dauert mit der Regierungsbildung. Erst kam die Niedersachsenwahl dazwischen, jetzt Weihnachten. Und das sagt SPD-Vize Ralf Stegner ganz entspannt. Es genügt doch völlig, wenn man sich nächstes Jahr mit der Union zusammensetzt. Viele Beobachter macht es kribbelig, dieser Berliner Zeitverlust, das endlose Warten, der politische Stillstand. Kannst du dem etwas abgewinnen?
Einen Moment des Innehaltens, des echten Stillstandes, des Reflektierens, selbstkritischen Hinterfragens der eigenen Rolle, dem könnte ich in diesen medial aufgeregten Zeiten in der Tat etwas abgewinnen. Das Problem ist nur, den haben wir ja nicht. Das ist ja eher so etwas wie eine permanente Sondierung. Offiziell sind zwar die Gespräche zur Jamaika-Koalition gescheitert und die zur Großen Koalition haben noch nicht begonnen, aber es wird ja trotzdem ständig inoffiziell sondiert, rote Linien gezogen und wieder zurückgenommen, Bedingungen formuliert und wieder einkassiert. Und dem kann ich ehrlich gesagt nicht so viel abgewinnen. Da geht es mir eher wie vielen Bürgerinnen und Bürgern, dass ich mir denke, jetzt ist auch mal gut, ich will jetzt wissen, was ihr vorhabt, wohin sich dieses Land in den nächsten 4 Jahren entwickeln soll.
Warum haben wir es eigentlich so eilig? Immerhin sind wir seit 12 Jahren eine Kanzlerin gewohnt, die weniger aus sich heraus handelte, sondern immer schon wartete. Peter Sloterdijk sagt, Merkel und Kohl, das ist der Inbegriff der Lethargokratie, das ist, Zitat, betreutes Dahindämmern. Dann könnten wir doch jetzt eigentlich der Großen Koalition auch noch etwas weiter entgegendämmern.
Naja, ich teile diesen Eindruck, dass Angela Merkel eher einen abwartenden Politikstil pflegt. Aber das heißt ja nicht, dass nie etwas entschieden wurde. Und im Moment ist es ja schon so, dass das Land zwar nicht stillsteht, die Ministerien werden ja geführt, die Bürokratie macht ihre Arbeit, aber Neues auf den Weg gebracht wird eben auch nicht. Und das ist vor allem auf internationaler Ebene ein Problem. Die Welt wartet nicht auf Deutschland. Am massivsten zeigt sich das in Europa. Da hat Frankreichs Präsident Macron viele Ideen auf den Tisch gelegt, wie man die EU modernisieren könnte. Viele in Deutschland sehen das kritisch, aber ein eigenes Konzept, was davon man gemeinsam vorantreiben könnte und wie die kritischen Punkte stattdessen gelöst werden könnten, das gibt es bis heute nicht. Man könnte sagen, darauf warten die Europäer bis heute. Aber sprachlich wäre das eben falsch, denn sie warten eben nicht auf Deutschland. Gestern zum Beispiel wurde ein neuer Chef für die Eurogruppe gewählt. Mit dem kann die Bundesregierung, was man hört, wohl ganz gut leben. Aber man hat sich eben auch nicht aktiv eingebracht in die Suche. Und das ist auf Dauer für die größte Volkswirtschaft Europas kein erstrebenswerter Zustand, finde ich.
Nun bedeutet das Dauersondieren der letzten Wochen und das Warten jetzt auf ein Ja oder Nein zur Großen Koalition, ja gerade auch für euch Hauptstadtjournalisten. Ihr müsst warten, manchmal nächtelang durch, unterm Balkon vor verschlossenen Türen. Wie vertreibt man sich da so die Zeit?
Ja, das kann schon ziemlich anstrengend sein, denn es ist ja nicht so, dass man da wie an der Bushaltestelle wartet und weiß, in 8 Minuten kommt der Bus, vielleicht werden es auch 10 und dann vertreibe ich mir die Zeit mit dem Blick aufs Smartphone, sondern es gibt eben keine festen Zeiten und Termine. Man ist immer so in Hab-8-Stellung, immer in so einer Art Standby-Modus, traut sich eigentlich nie mal ganz abzuschalten. Jederzeit kann etwas passieren, das man auf keinen Fall verpassen sollte. Vielleicht kommt einer der Sondierer raus, weil er zwischendurch zu einem anderen Termin muss und sagt vielleicht 1-2 Sätze, die einem dann natürlich nicht durch die Lappen gehen sollten. Man versucht auch immer mit Personen aus dem Umfeld der Sondierer Kontakt zu halten, damit man neue Informationen kriegt. Und manchmal ist das so, wie bei einer Szene, an die ich mich erinnere, da klingelt dann irgendwo das Telefon, es entsteht eine Unruhe, ein Gewusel und dann stellt sich nur heraus, der eine Kollege musste weg, weil seine Tochter vom Klettergerüst gefallen war.
Stichwort Unruhe, die Zeit ist jetzt gerade Adrenalin gefüllt, ein tosender Stillstand, eine gierige Unruhe, jeder will der Erste sein, da könnte eine Live-Ticker-Meldung bei rausspringen. Letztlich bekommen wir dann doch nur irgendwelche ausgeplauderten Sachen zu hören, die dann direkt wieder eingefangen werden, wo nichts dran ist, oder diese aufgeblasenen Auftritte von Sitzungsteilnehmern, Redeblasen. Ist das nicht auch frustrierend für dich?
Ja, manchmal schon. Gerade bei den Jamaika-Sondierungen, da gab es ja doch sehr viele Wasserstandsmeldungen, die zum Teil auch überhaupt keinen Nachrichtenwert hatten. Zum Teil sogar am Abend Papiere und Statements der Generalsekretäre. Und am nächsten Morgen in den Zeitungen hat dann jeder versucht, der Erklärung nochmal so seinen eigenen Spin zu geben. Und manche der angeblichen Einigungen, die sind dann später überhaupt nicht mehr aufgetaucht. Also in manchen Momenten dachte ich mir schon, vielleicht wäre es besser, die würden einfach alle auf Schloss Meseberg fahren, müssten dann natürlich ihre Handys abgeben, sonst landet ja doch wieder jeder Zwischenstand bei Twitter. Und wenn sie fertig sind, da zünden sie den Kamin an und lassen weißen Rauch aufsteigen. Aber soll jetzt nicht so klingen, dass mir mein Job als Korrespondent keinen Spaß macht. Das ist auch gerade ganz toll, in dieser Zeit hier in Berlin arbeiten zu dürfen. Dieses lange Interregnum, das ist ja jetzt schon historisch. Und wenn dann in einigen Jahren zum Jahrestag mal Zeitzeugen gesucht werden, dann kann ich sagen, ich war dabei.
Man kann warten auf den richtigen Augenblick, man kann aber auch den Bogen überspannen und Erwartungen enttäuschen. Die Republik wartet auf die Politik. Was ist deine Einschätzung? Wie lange kann oder wird das noch so weitergehen?
Ich rechne damit, dass ab nächster Woche miteinander über eine große Koalition gesprochen wird. Dann ist auch noch der CSU-Parteitag und bald ist dann auch schon Weihnachten. Und dann könnte es im neuen Jahr so richtig losgehen mit Sondierungsgesprächen, die dann sicher anders aussehen werden als bei Jamaika, kürzer und in kleinerer Runde. Und dann kämen Koalitionsverhandlungen, so dass wir dann vielleicht Richtung Februar, März einen Koalitionsvertrag haben, über den dann die Parteien wieder abstimmen müssen, bei der SPD sogar alle Mitglieder. Und wenn dann alles gut geht, dann hätten wir vielleicht Ostern eine neue Regierung. Aber ich habe zu Beginn der Jamaika-Sondierung auch gesagt, bis Weihnachten müssten die das eigentlich hinkriegen und da lag ich ja bekanntlich falsch.
Christoph Schelt über Warten in Berlin. Wobei Warten ja tatsächlich auch ein Baustein unserer Kultur ist. Christen zum Beispiel warten jetzt gerade im Advent auf die Ankunft des göttlichen Lichts in der Welt, auf die Geburt Jesu. Das ist kein nerviges, sondern ein hoffnungsfrohes Warten und bedeutet auch nicht, einfach vor sich hin zu stieren und ab und zu mal ein Schokotäfelchen zu essen. Advent ist für Christen mit einem Auftrag verbunden. Macht euch bereit, heißt es. Geht in euch. In der Bibel hatten die Menschen übrigens deutlich mehr Geduld. 800 Jahre musste der Prophet Jesaja warten, bis der verheißene Messias endlich zur Welt kam. 100 Jahre wartete Abraham auf den versprochenen Sohn und immerhin 14 Jahre freite Jakob um Rachel. Warten muss nun auch dieser Mann hier.
Ich bin verdammt zu warten in einem Bürgergarten auf das geliebte Weib. Nun sitze ich hier als Beute gewissenloser Leute mit breitem Unterleib. Sie sind so froh beim Biere, bald 2, bald 3, bald 4 und reden vom Geschäft. Die Gattin spricht vom Hause, die Töchter trinken Brause und Flock das Hündchen kläfft. Die Kellnerinnen schwirren, die Tischgeschirre klirren, der Himmel scheint so blau. Wie süß ist's doch zu warten in einem Bürgergarten auf die geliebte Frau.
Rendezvous von Erich Mühsam. Warten ist also auch Erwartung, Hoffnung, Wünschen, Sehnsucht, Neugier und Ungeduld. Und das kennen am besten Bauern und Gärtner. Sie wissen, dass die Natur die Zeiten vorgibt und die können sie auch nicht beschleunigen. Die sind einfach, wie sie sind. Eine Übung in Demut. Florian Schwinn über das Warten auf das Werden.
Sie dauert noch bis zum 21. Dezember, die dunkle Zeit. Und das ist zu lange, zumal es dann nach der Wintersonnenwende auch nur sehr langsam heller und erst einmal gar nicht wärmer wird. Es ist die schrecklichste Zeit des Jahres für einen Gärtner. Die Zeit des Nichtstuns, die Zeit des Wartens. Bevor es ganz kalt wird und der Boden durchfriert, kann ich noch Zwiebeln stecken. Mit dem Setzstab ein Loch in den Boden, mindestens doppelt so tief, wie die Zwiebeln groß sind. Die Wildtulpen mögen keine Staunässe, also noch ein bisschen tiefer graben und eine Handvoll Sand unter die Zwiebel. Auf die Farben achten, die sich da einmal entfalten sollen. Weiße, rote, blaue Flecken, Muster, farbige Nester. Jetzt sorge ich für das Blühen im Frühjahr. Unter die Bäume die Winterlinge, sie kommen vor den Blättern, vielleicht schon vor den Schneeglöckchen. Die letzten Arbeiten des Gartenjahres haben schon mit dem Frühling zu tun, der da kommen soll. Es soll kein stummer Frühling werden, also brauchen schon die ersten Hummeln des nächsten Jahres Blüten. Und deshalb muss die blühende Zukunft jetzt ins Dunkle und Nasse. Dann noch das Gras unter den Obstbäumen kürzen, damit das krabbelnde, bohrende Getier sich dort nicht einnisten kann. Ein paar Äste zurückschneiden, fertig. Das war's. Ich könnte jetzt noch die einst vielfarbenen Herbstastern und den ehemals gelben Sonnenhut und die damals blau leuchtenden Disteln abschneiden und mit ihnen all das, was der Herbst noch blühen ließ und was jetzt grau und trüb im schwindenden Licht steht. Der Garten würde dann etwas weniger vergangen aussehen. Aber ich sollte das nicht tun. Denn was sollen die Stieglitze fressen, die Finken, die Spatzen, die im Winter nach Sämereien suchen? Also bleibt das Vergangene stehen und vervollständigt das triste Bild. Und dann heißt es warten. Wenn der Schnee kommt, deckt er die Tristesse mit reinem Weiß. Das ist eine kleine Erleichterung. Aber ich weiß schon, es wird mir zu lange dauern. Wenn der Schnee nicht wieder gehen will, wenn sich kein Tauwetter einstellt, das wird eine arge Zeit. Der Blick aus dem Fenster zeigt mir ein Leichentuch auf meinem Garten. Aber auch wenn der Winter mal wieder ausfällt oder ins Wasser, wird es nicht besser sein. Denn ich weiß ja, vor März regt sich da gar nichts. Na gut, meine Winterlinge vielleicht, zarte gelbe Sterne. Man kann sie leicht übersehen. Ich werde sie suchen, jeden Tag. Ich warte auf sie, denn sie zeigen an, dass die Zeit des Wartens zu Ende geht.
Sie hören HR2, der Tag, warte mal, auf der Suche nach der verlorenen Muse. Sprechen wir mit Karl-Heinz Geißler. Er ist emeritierter Professor an der Universität der Bundeswehr in München und er ist Zeitforscher. Guten Abend.
Hallo, grüß Gott.
Herr Professor Geißler, anders als der Gärtner verfallen wir permanent in hektische Betriebsamkeit, im Stechschritt zur Arbeit, aus jeder Minute was rausholen im Auto, an der roten Ampel schnell noch ein paar Mails beantworten. Und wenn wir dann tatsächlich mal zum Warten verdammt sind, dann empfinden wir das als unerträgliche Zumutung. Warum?
Ja, für den Gärtner ist Warten eine Lust und für den Alltagsmenschen, der nicht im Garten ist, ist Warten eine Last. Und eine Last ist es deshalb, weil wir Zeit in Geld verrechnen und sozusagen das Warten, die Zeit, die wir durch Warten verbringen, als verlorene Zeit sehen. Als Zeit, in der wir eigentlich was anders hätten machen können, als wir tun. Wir sind verdammt zum Nichtstun und das macht die Zeit sozusagen zur Last. Aber das Leben besteht eben nicht nur darin, dass wir Zeit in Geld verrechnen, sondern auch anderweitig Zeit verbringen, ohne immer wieder auf den Profit zu schauen.
Aber das passt ebenso gar nicht in unsere Beschleunigungsgesellschaft, das Warten. Gehetzt sein ist Dauerzustand, danach werden wir auch gemessen am Output des Tages. Und es ist ja auch nicht nur die äußere Erwartungshaltung an uns, es ist ja auch unsere innere Einstellung. Hier mit der Erlebnismaximierung haben, kaufen, spüren und zwar sofort mit nur einem Klick.
Genau, wir werden verführt, alles sofort zu haben und das heißt, wir können nichts mehr erwarten. Und das, was wir erwarten, wird uns angeboten, dass wir es sofort bekommen und damit ist die Erwartung weg. Und damit ist das Warten nur noch negativ besetzt.
Bedürfnisse werden also sofort befriedigt. Quick Response nennt das die Wissenschaft, wenn dann aus dem Bankautomaten direkt das Geld gespuckt wird oder das Essen in der Mikrowelle nach ein paar Sekunden dann schon heiß ist. Entsprechend haben wir die Geduld verlernt. Aber ist das eigentlich so schlimm?
Ja, das ist schon problematisch, weil es viele Dinge im Leben gibt, die sich nicht beschleunigen lassen. Und zwar die schönsten Dinge. Die Liebe lässt sich nicht beschleunigen, die Freundschaft nicht, das Kinderkriegen lässt sich nicht beschleunigen und so weiter und so fort. Es gibt viele, viele Dinge, die sich nicht beschleunigen lassen, auf die man eben warten muss. Und wenn man nicht warten kann, dann wird es kritisch und unangenehm.
Es gibt ja durchaus auch ganz alltägliche Situationen, in denen wir notgedrungen warten müssen, auf dem windigen Bahnsteig, im überfüllten Wartezimmer beim Arzt, im Stau und so weiter. Da könnte ja eine gewisse Leere aufkommen, aber so weit kommt es dann gar nicht erst. Diese Zwischenzeiten, die werden dann ebenfalls aufgefüllt mit Surfen, mit Telefonieren, Datteln. Warum machen wir das?
Ja, dazu werden wir verführt. Wir sollen immer aktiv sein, weil das sozusagen unsere Produktivität erhöht, den Konsum erhöht. Man kann aber auch anderweitig es anders sehen und die Zeit auf sich zukommen lassen. Nicht auf die Zeit zugehen und was machen, sondern die Zeit auf sich zukommen lassen. Das heißt, Träume, anfangen zu träumen, zu fantasieren und so weiter, das ist die Situation, in der ich selbst kreativ werde und nicht abgelenkt werde von dieser Zeit und immer mehr zur Lust komme als zur Last. Das heißt, Walter Benjamin hat das mal sehr schön gesagt, je länger ich auf Frauen am Bahnsteig warte, umso schöner werden sie.
Das haben wir immer auch schon zitiert, genau. Warum, wie ist das denn, wenn wir diese Zwischenzeiten nicht mehr kennen, wenn wir die nicht mehr auf uns zukommen lassen, wie Sie sagen?
Na, dann wird es uns langweilig, wenn wir nicht mehr abgelenkt werden. Dann werden wir sozusagen zu einer hektischen Gesellschaft, die permanent etwas tun soll und tun muss und sich selbst verliert dabei. Die Möglichkeiten zu warten heißt, auf sich selbst zurückzufallen und bei sich selbst anzukommen. Und diese Möglichkeiten müssen genutzt werden, wie das Theodor Storm so schön sagt, Zeit der Muse, Zeit der Ruhe, indem man sich etwas Gutes tue.
Das heißt, mit dem Vertun von Wartezeit laufen wir auch ein Stück vor uns selbst davon.
Ja, wir laufen vor uns selbst davon. Wir kommen nicht bei uns selbst an und merken und spüren uns nicht mehr. Und das führt letztlich zu dem, was wir Burnout nennen.
Aber es ist doch merkwürdig, überall in all diesen Simplify Your Life Ratgebern, da wird uns gepredigt, achtsam zu sein. Alle rennen zum Yoga und es gibt eine ganze Industrie, die Muße als Fitness deklariert. Da müsste doch eigentlich Raum fürs Warten sein, für die innere Einkehr.
Ja, wir machen ja solche Dinge wie eben Yoga oder wir rasen von Besinnung zu Besinnung. Aber der Punkt ist, dass wir das mit Geduld machen sollen und nicht mit Zeitdruck, unter Zeitdruck. Und wir setzen uns selbst immer permanent über die Konsumschiene unter Zeitdruck.
Sie sagen, Warten ist ein Stück Freiheit. Wirklich?
Ja, natürlich ist es ein Stück Freiheit, weil der Raum offen ist, was auf mich zukommt und die Zeit auf mich zukommt, die Träume, die Fantasien und alles das, was mir einfällt. Und für mich ist es eine der kreativsten Zeiten, die ich erlebe, wenn ich warte. Und die meisten meiner Bücher sind dadurch entstanden, dass ich an Wartepositionen gesessen bin oder gestanden bin und mir ist was eingefallen. Dann habe ich immer kleine Zettel, auf die ich was aufschreibe, die ich dann...
Und da ist die Leitung abgebrochen. Der Zeitforscher Professor Karl-Heinz Geißler. Vielen Dank. Es gibt eben auch eine Poesie des Wartens, den Zauber, zum Beispiel der Natur. Schon Goethe hielt sie für ein Abbild der Muse, weil die Natur nichts will, weil sie nichts bezweckt, weil sie aus sich heraus vollkommen ist. Und so klingt das auch bei Rilke an im Gedicht über die Geduld.
Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist Austragen und dann Gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein.
Es gibt aber auch Situationen, da müssen wir ganz notgedrungen warten, weil es nicht vorangeht, weil die Spuren ins Nichts führen, weil auch die x-te Wiedervorlage kein Ergebnis bringt oder keinen Täter. Ermittler kennen das, wie die im Falle von Johanna Bonacker. Das 8 Jahre alte Mädchen war an einem Spätsommerabend vor 18 Jahren in der Wetterau spurlos verschwunden. Gut ein halbes Jahr später wurde die Leiche des Kindes in einem Waldstück an der Autobahn bei Alsfeld von Spaziergängern entdeckt. Doch trotz einer Vielzahl von Spuren, die Ermittlungen gerieten immer wieder ins Stocken, bis dann vor wenigen Wochen doch noch der Täter überführt wurde. Was auch an der Beharrlichkeit lag, mit der sich die Fahnder den Fall immer wieder vorgenommen haben.
Das ist einfach eine kriminalistische Grundkompetenz. Das muss einem Kriminalisten in den Genen liegen, dass er nie aufgibt. Gerade bei solchen Fällen, bei Tötungsdelikten und dann noch zum Nachteil von Kindern, ist es eine ganz klare Sache, dass sowas nie in den Aktenschrank gestellt wird. Da ist immer der Ehrgeiz da und auch die Verantwortung, das Bewusstsein, auch für die Opferangehörigen, etwas tun zu müssen, dass die Klarheit erhalten und letztlich auch ihre Ruhe finden. Das ist unsere Verpflichtung.
Und diese Verpflichtung, von der Roland Fritsch, der Leiter der Sonderkommission im Fall Johanna, spricht, diese Verpflichtung ließ die Wetterauer Polizei in den zurückliegenden Jahren nie ruhen, auch wenn es immer wieder Rückschläge gab. Beispiel Reihenuntersuchung.
Lassen Sie mal Ihre Hand bitte. Einfach so die Finger zusammen machen. Ja. Ganz locker, ich mach schon was. Bisschen feucht machen.
Gleich dreimal baten die Fahnder hunderte von Männern aus der Wetterau, ihre Fingerabdrücke abzugeben, um diese dann mit einer Spur auf einem Paketklebeband zu vergleichen. Das Band hatten die Ermittler am Leichenfundort entdeckt. Damit muss Johanna, als sie von dem Täter entführt wurde, gefesselt gewesen sein. Doch trotz des großen Aufwandes, am Ende aller drei Untersuchungen gab es nicht den erhofften Treffer. Erfolglos blieben auch etliche Fahndungsaufrufe. Da wurden Phantombilder von Personen gezeichnet, die Zeugen am Tatort gesehen haben wollen. Die Polizei veröffentlichte Bilder von Autos, die mit dem Verbrechen in Zusammenhang gebracht wurden. Gleich mehrmals kam der Fall in die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Aber alle Hinweise brachten die Fahnder nicht weiter. So mutete eine außergewöhnliche Aktion am 10. Jahrestag des Verbrechens 2009 fast schon ein wenig wie hilflos an, als die Polizei ein riesiges Transparent mit dem Bild von Johanna am Sportplatz von Randstadt-Bobenhausen aufstellte, dort wo das Mädchen verschwand. Fast trotzig versprach damals Willi Schwarz, der Sprecher der Wetterauer Polizei,
dass wir die Tat und auch den Täter oder auch die Täter nicht vergessen und wir an der Sache dranbleiben, bis wir die Mörder haben.
Und in der Tat wurde der Fall nie zu den Akten gelegt. Das hätte man Johannas Mutter und ihrem inzwischen verstorbenen Vater auch niemals erklären können.
Und ich möchte mal, dass irgendwann mal der Täter meiner Tochter im Gefängnis endet. Ich will nicht, dass er frei rumläuft.
Man muss Geduld haben. Ich denke schon, dass das aufgeklärt wird, früher oder später.
Und diese Geduld, die Beharrlichkeit und vor allem auch eine immense Fleißarbeit der Sonderkommission um Roland Fritsch zahlte sich tatsächlich aus.
Wir haben insgesamt über 300 Aktenbände nochmal neu aufgearbeitet, digitalisiert. Wir haben Datenträger in der Größenordnung von 7 Terabyte ausgewertet, 17 Millionen Dateien, 13 Millionen Bild- und Videodateien. Das ist ein wahnsinniger Aufwand gewesen, der sich aber letztendlich gelohnt hat.
Weil dazu auch etwas Glück kam, gepaart mit dem Wissen von Beamten um Details im Fall Johanna. Denn als die Fahnder bei einem mysteriösen Sexualdelikt bei Nidda auf ein ganz ähnliches Klebeband stießen, wie es bei Johanna verwendet wurde, da machte es bei ihnen Klick, erklärt der Gießener Staatsanwalt Thomas Hauburger.
Dort gab es von der Tatbegehungsweise her Parallelen, die uns aufmerksam gemacht haben. Es kam zu einer Durchsuchung bei dem jetzigen Tatverdächtigen. Dort wurden diese Klebebänder sichergestellt. Dort hat man sogenannte Faserspuren gefunden, die teilweise identisch sind mit den Fasern am Tatort bei Johanna Bonacker.
Und eine Überprüfung des Verdächtigen ergab dann, dank der inzwischen weiterentwickelten Technik, dass sich seine Spur tatsächlich auf dem Klebeband von Johanna befindet. Alles das, was zuvor nur Einzelteile waren, setzte sich jetzt wie ein Mosaik zusammen. Der Mann fuhr vor Jahren das damals gesuchte Auto. Er trug, wie beschrieben, lange, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundene Haare. Und so konnten die Ermittler den Verdächtigen nicht nur überführen, sondern auch zu einem Geständnis bewegen. Das jahrelange Warten, die Geduld und Beharrlichkeit, es hatte sich gelohnt.
Klaus Pradella. Aber auch wenn wir heute Abend ein Loblied auf das Warten singen, in vielen Fällen ist es sich gedulden müssen eine Qual, auch ein Angriff auf unsere Person. Da glaubt jemand, dass er selbst und sein Anliegen wichtiger ist als wir. Wir warten ja schließlich nicht, weil wir das wollen, sondern weil wir das müssen, weil ein anderer uns dazu nötigt. Und das wird vielleicht am unerträglichsten, wenn wir in einem dieser sterilen Amtsflure sitzen. Rainer Paris ist Soziologe und emeritierter Professor der Hochschule Magdeburg-Stendal. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Paris, dann ist Warten also auch eine Frage der Macht?
Es gibt sicher einen Zusammenhang zwischen Warten und Macht. Also man könnte sagen, Macht hat, wer über die Zeit anderer verfügen kann, wer ihnen also seine Zeit aufprägen kann. Das gilt übrigens nicht nur für solche Situationen, Vorgesetzter und Untergebener oder Klient und Sachbearbeiter, sondern auch in Paarbeziehungen. Ja, also auch für die Machtbalance in Paarbeziehungen ist es manchmal sehr aufschlussreich, danach zu fragen, wer wen warten lassen kann. Aufschlussreicher vielleicht sogar als die Frage, wer wen schlägt.
Sie haben eine Studie herausgegeben zum Warten auf Amtsfluren. Man kann sich kaum einen scheußlicheren Ort zum Ausharren vorstellen. Warum macht uns das Warten dort besonders zu schaffen?
Nun, Warten ist hier die elementare Erfahrung von Abhängigkeit. Wir warten auf eine Entscheidung und der Ausgang dieser Situation ist ungewiss. Das macht auch einen großen Unterschied, worauf wir warten. Ja, auf einer Meldestelle ist das Warten zwar unangenehm, aber letztlich nicht bedrohlich, während wenn es bei der Entscheidung um eine Aufenthaltsberechtigung oder eine Ausweisung und dergleichen geht, also biografische Weichenstellungen, dann ist die Wartesituation natürlich auch etwas, das wir als bedrohlich empfinden, so eine Mischung aus Bangen und Hoffen. Und gerade die Ungewissheit des Ausgangs macht uns diese Abhängigkeit und die Schicksalhaftigkeit der Situation sehr bewusst.
Wenn Warten an sich kein Selbstzweck ist, gibt es dann überhaupt ein Warten ohne Ziel?
Eigentlich warten wir immer auf etwas. Und das kann etwas sehr Verschiedenes sein, nicht? Also wenn Kinder auf Weihnachten warten, dann ist das Vorfreude. Oder das Warten auf eine Geburt ist eben gerade durch diese Mischung von Bangen und Hoffen und freudiger Erwartung bestimmt. Also das Ziel des Wartens prägt gleichzeitig auch unsere Gestimmtheit. Und man könnte vielleicht sagen, Warten als Haltung, also nicht als ein Tun im Hinblick auf ein ungewisses Ziel, sondern Warten als Haltung. Das könnte ich mir ähnlich vorstellen wie das, was vorhin auch gerade in dem Rilke-Gedicht angesprochen worden ist, nämlich so eine stoische Haltung zur Zeit und zur Zukunft und zu dem, was eventuell geschehen könnte.
Ein Kollege,
das wäre so eine Art zielloses Warten, aber eben das setzt auch voraus, dass man selbst eine gewisse Offenheit und Neugier gegenüber dem mitbringt, was geschieht.
Ein Kollege von Ihnen hat geschrieben, wer nicht weiß, worauf er wartet, der weiß zunächst auch einmal gar nicht, dass er wartet.
Das ist vollständig richtig. Also Warten ist gebunden an dieses Ziel und die aktuelle Erfahrung ist eigentlich bezogen darauf, dass ich die Zeit bis zum Erreichen dieses Ziels am liebsten überbrücken möchte. Ja, Warten heißt hier nichts anderes, als dass ich die Zeit zum Zentrum meiner Wahrnehmung mache und entsprechend, ja, also nicht mehr durch das gefangen bin, was ich gerade tue, also etwa in konzentrierter Arbeit oder beim Spielen, da vergessen wir die Zeit. Während beim Warten wird die Zeit überpräsent und deshalb haben wir manchmal auch das Gefühl, sie ist uns etwas Feindliches gegen uns gerichtet ist, dass wir irgendwie überbrücken, vielleicht sogar totschlagen müssen.
Kinder können das teilweise besser, die sind ganz selbstvergessen im Spiel und viele Kinder werden heute Abend wieder ihre Stiefel rausstellen, sie warten auf den Nikolaus und später auf den Weihnachtsmann oder das Christkind. Ist Warten vielleicht sogar manchmal schöner und intensiver als das, worauf man wartet selbst, also in diesem Fall das Geschenke auspacken?
Doch, das kann sein, ja, weil im Warten, also gerade auf ein Ereignis, auf das man sich freut, schwingt immer auch die Vorstellung und die Fantasie und die Imagination mit, wie es vielleicht sein könnte. Und oftmals ist die vorgestellte Situation ja eine, die schöner und vollkommener ist, als nachher die Realsituation selber.
Wir machen ja ständig immer irgendwas, es muss immer sofort weitergehen, wir sind ständig im Standby-Modus, es gibt ein permanentes elektronisches Bombardement, spätestens seit dem Smartphone und dem Computer, und es wird dann auch immer schwerer, sich auf einen bestimmten Gedanken zu konzentrieren, weil wir uns permanent ablenken lassen und dabei doch eigentlich nur Zeit verplempern. Ist das auch eine Frage der Erziehung?
In gewisser Weise ja. Also wir werden ja erzogen, einmal so im Sinne der Weitergabe von Traditionen und Haltungen, aber auch im Umgang mit Dingen. Ja, und auch dieser Umgang mit Dingen prägt uns einen bestimmten Zeitduktus auf, der uns dann manchmal zur zweiten Natur werden kann. Also von daher ist so eine Haltung des Abwartens, der Gelassenheit sicher eine, die in gewisser Weise sich abkoppeln muss von diesem Zeitdiktat, das uns in der dominanten Kultur, aber eben auch in Gestalt unserer materiellen Umgebung begegnet.
Ein Zeitdiktat, wie Sie sagen, das kannte Goethe nicht. Er hat Steine gesammelt, für ihn war das Muße. Können wir heutzutage Muße, Geduld, Warten erlernen oder stecken wir dafür schon zu tief drin in diesem elektronischen Sog?
Nun, seiner Sozialisation kann niemand ausweichen und wir leben in einer bestimmten Kultur, mit der wir uns arrangieren müssen. Also ich würde nicht sagen, dass man das Warten lernen kann. Man kann es vielleicht trainieren. Man kann vielleicht das Warten als eine Situation nutzen, in der man ja ein Geschick dafür entwickelt, sich Ablenkungen zu suchen, die den Geist lebendig halten, die es ermöglichen, die Situation zu beobachten, ohne dass man deshalb das Warteziel verfehlt, weil man den Aufruf verpasst.
Und welche Situationen wären das?
Naja, also sehr häufig sind wir doch im Alltag gezwungen zu warten. Ja, also die Organisationsabläufe sind welche, die eben zwar perfekt koordiniert werden sollen, aber es gibt immer wieder Lücken und Pannen und dass zu viele auf einmal an der gleichen Kasse anstehen und dann können wir dem Warten nicht ausweichen. Aber wir können versuchen, es in gewisser Weise umzudefinieren. Ja, also indem wir uns etwa vorstellen, was das für einer ist, der vor uns an der Kasse steht, obwohl wir ihn gar nicht kennen können, obwohl er für uns fremd ist und wir ihn ja nur von hinten sehen. Also es ist auch eine Frage der Einstellung und der Imagination, aber das ist natürlich schwierig, weil wir es gewissermaßen gegen die sachlichen Zwänge der Situation, wenn man so will, erlernen müssen oder uns die Möglichkeit verschaffen müssen, in diesem Sinne gegen das oder uns sozusagen anders zu verhalten, als es uns die Norm vorschreibt.
Rainer Paris, Soziologe und emeritierter Professor der Hochschule Magdeburg-Stendal. Vielen Dank. Warten nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann. Eine Einsicht des russischen Schriftstellers Leo Tolstoi. In diesem Sinne, warten wir es ab. Das war HR2 der Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.